Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Es ist wohl keine Übertreibung zu sagen, dass Angela Merkel in diesen Tagen auffällig in Erscheinung tritt. Vergangene Woche gab es zunächst eine Entschuldigung von ihrer Seite aus nach dem missglückten Plan eines harten Lockdowns an Ostern. Vor gut 24 Stunden dann gewissermaßen die Flucht nach vorn. In einem ARD-Interview übte die Kanzlerin deutliche Kritik an den Corona-Maßnahmen einiger Bundesländer. Namentlich genannt wurde da unter anderem Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen. Seitdem intensiviert sich die Debatte darüber, ob der Bund den Ländern bei der Pandemiebekämpfung Kompetenzen entziehen könnte oder müsste. Wir berichten und sprechen mit der Verfassungsrechtlerin Anna-Katharina Mangold. Wir blicken außerdem auf die aus verschiedenen Gründen prekären Lagen in Myanmar und Syrien. Der Schiffsverkehr im Suezkanal wird wieder aufgenommen und in Minneapolis steht der Polizist, der George Floyd getötet haben soll, seit heute vor Gericht. Wir schalten live zu unserem Korrespondenten vor Ort. Dass die jetzige Entwicklung, was Corona anbelangt, nicht absehbar war, lässt sich nur schwer behaupten. Fachleute hatten ja schon vor Wochen ein exponentielles Wachstum der Infektion prognostiziert. Mit welchen weiteren Maßnahmen es gebremst werden soll, bleibt aber weiter unklar. Die Kanzlerin hat gestern in einem langen TV-Interview betont, zumindest nicht tatenlos zuschauen zu wollen. Für viele klang das geradezu wie eine Drohung, dass der Bund den Ländern Kompetenzen notfalls entziehen könnte. Ann-Kathrin Büsker fasst die Debatte zusammen.
Angela Merkel ist spürbar verärgert, dass die Bundesländer auf sehr unterschiedliche Weise die gemeinsam getroffenen Pandemiebekämpfungsmaßnahmen umsetzen und das im Angesicht steigender Infektionszahlen und einer ansteckenderen Mutante des Coronavirus.
Ich werde jetzt nicht tatenlos 14 Tage zusehen und es passiert nichts, was wirklich auch eine Trendumkehr verspricht.
Eigentlich hatten sich Bund und Länder letzte Woche darauf verständigt, die bereits beschlossene Notbremse auch konsequent anzuwenden. Doch gestern Abend bei Anne Will darauf angesprochen, ob Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet gegen diese Vereinbarung verstoße, war die Kanzlerin eindeutig.
Es gibt mehrere Bundesländer, die eine sehr weite Interpretation haben und das erfüllt mich nicht mit Freude.
Also ja. Er verstößt dagegen.
Ja, aber er ist nicht der Einzige.
Das macht sich besser.
Das Land hat eine Umsetzung gewählt, die zu viel Ermessensspielraum mit sich bringt.
Der so Gescholtene konterte heute prompt.
Nordrhein-Westfalen hat die Notbremse flächendeckend, verpflichtend für alle Landkreise umgesetzt.
Tatsächlich hat die Landesregierung jedoch eine Art Hintertür eingebaut. Städte und Kreise können sich entscheiden, ob sie die volle Bremsung machen oder ob sie auf der Basis von ausgebauten Testkapazitäten weiterhin Teile des öffentlichen Lebens offenhalten. Laschet sieht sich damit auf Kurs der gemeinsamen Vereinbarungen von Anfang März, die ja ein breit aufgestelltes Testkonzept vorsahen.
Und deshalb brauchen wir Anreize, dass jemand in ein Testzentrum geht. Wir haben in Nordrhein-Westfalen als Beispiel inzwischen 6.000 Testzentren im ganzen Land. Aber da geht natürlich nur jemand hin, wenn es einen Anreiz gibt, sich auch testen zu lassen.
Eine Deutung der Beschlüsse, die die Kanzlerin nicht teilen dürfte. Merkel hatte am Abend angesichts des unterschiedlichen Vorgehens der Länder ins Gespräch gebracht, ob der Bund mehr regeln könne und müsse, in Form des Infektionsschutzgesetzes über den Bundestag. Gleichzeitig gab sie zu bedenken, dass man für Gesetzesinitiativen auch den Bundesrat brauche, also die Länder.
Auf der Basis der MPK-Beschlüsse kann gehandelt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, muss über andere Wege nachgedacht werden. Nur es gibt eine Sache, die kann ich nie umgehen. Wir brauchen immer Bund und Länder zusammen.
Sich zwischen Bund und Ländern die Verantwortung hin und her zu schieben, helfe nicht weiter, so Armin Laschet heute. Auch Urteile zwischen Ministerpräsidenten seien nicht hilfreich. Später fügte er hinzu.
Und ich sag mal für mich, wenn die Lage dramatischer wird, bin ich für jeden Vorschlag des Bundes offen und auch der Kollegen aus den Ländern, was wir denn noch besser machen können.
Theoretisch liegt dafür mit den Bund-Länder-Beschlüssen bereits einiges auf dem Tisch. Sie machen im Rahmen der Notbremse zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen möglich. Für diese warb am Morgen der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach im WDR. Mobilitätsdaten zeigten, dass die Menschen sich abends treffen würden. Dies müsse befristet unterbunden werden, um das exponentielle Wachstum aufzuhalten. Eine Forderung, die auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in der ARD aufstellte und gleichzeitig Sympathie für mehr nationales Vorgehen in rechtlicher Hinsicht äußerte.
Ich bin dafür, dass wir Ausgangsbeschränkungen jetzt machen, am Abend, wie wir das in Bayern haben, wie das Baden-Württemberg hat, gerade über die Osterfeiertage. Da das im Moment aber auf Bundesebene nicht zu verwirklichen ist, muss es jedes Land machen. Deswegen nochmal der dringende Appell. Und sollte das nicht greifen und wenn die Kanzlerin die Initiative ergreifen würde, auf nationaler Ebene Recht zu ändern und klare Vorgaben zu machen, hätte sie meine Unterstützung.
Einer lokal begrenzten Ausgangssperre konnte der linken Fraktionsvorsitzende Bautsch am Morgen in der ARD zwar durchaus etwas abgewinnen, Co-Parteichefin Janine Wissler betonte in Berlin jedoch, eine flächendeckende Ausgangssperre lehne man ab.
Ich denke, es ist den Menschen auch schwer zu erklären, dass sie tagsüber mit vollen Bussen und Bahnen in die Großraumbüros und die Fertigungshallen und die Callzentren zur Arbeit fahren und dann aber nach 20 oder nach 21 Uhr nicht spazieren gehen dürfen. Wir sind der Meinung, wir müssen jetzt insbesondere auf der betrieblichen Ebene beim Thema Arbeitsleben ansetzen.
Die Linken fordern deshalb eine tägliche Testpflicht in Betrieben mit Anwesenheit. Auch die Grünen wollen Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen.
Aus Berlin war das Ann-Kathrin Büsker und in Berlin ist man mit dem Kurs einiger Bundesländer unzufrieden. Die wiederum verteidigen ihren Lockerungskurs, wenn man den so nennen möchte. Trotzdem steht die Frage im Raum, ob der Bund die Länder bis zu einem gewissen Grad entmachten könnte. Genau darüber haben wir mit Anna-Katharina Mangold gesprochen. Sie ist Professorin für Verfassungsrecht an der Europa-Universität Flensburg. Und die erste Frage an Sie lautete, ob der Bund die Länder bei der Corona-Politik einfach beiseite schieben könnte.
Gänzlich beiseite schieben könnte der Bund die Länder wohl nicht. Es ist aber selbstverständlich möglich, das Infektionsschutzgesetz, was ja schon jetzt ein Bundesgesetz ist, anzupassen und hier genauere Vorgaben für die Länderverwaltungen zu machen. Mhm. Eines der Probleme, was wir im Moment sehen, ist ja, dass die Vorgaben, die im Gesetz bereits stehen, insbesondere die Grenzen 35 und 50 bei den Inzidenzwerten, nicht eingehalten werden von den Ländern.
Mhm. Können wir gleich nochmal genauer drauf schauen, aber wenn wir daran noch kurz anknüpfen, das, was die Bundeskanzlerin gestern gesagt hat, eine ihrer Aussagen war ja, dass Bund und Länder sich am Ende ja doch einander brauchen, aufeinander angewiesen sind, auch juristisch gesehen. Ist das also auch eine korrekte Aussage?
Das ist absolut korrekt, denn die Bundesrepublik hat sich für einen Vollzugsföderalismus oder Exekutivföderalismus entschieden. Das war eine Lehre aus der Nazizeit, dass die Gesetzgebung zwar weitgehend auf Bundesebene erfolgen kann, soweit Kompetenzen da sind, dass aber der Normalfall ist, dass die Länder die Bundesgesetze vollziehen. Das heißt, auch wenn der Bund im Wege der Gesetzgebung neue Regelungen schaffen würde, etwa im Bundesinfektionsschutzgesetz, wären es doch die Länderverwaltungen, die das vollziehen würden.
Und das gilt grundsätzlich, nicht nur im Infektionsschutz?
Das gilt grundsätzlich, genau. Es ist so, dass sicherlich auch die Bundesregierung sich die Kompetenz zusprechen könnte, also per Gesetz das regeln könnte, dass die Bundesregierung selbst Rechtsverordnungen erlässt, so wie das im Moment die Länderregierungen machen. Aber auch diese müssten am Ende von den Länderverwaltungen vollzogen werden.
Dann schauen wir mal zunächst mal auf den Status quo. Das Infektionsschutzgesetz, das wurde ja erst im November reformiert, vergangenen Jahres. Wer hat da bei welchen Fragen, Stichwort Maskenpflicht, Tests, Schließungen von Geschäften und so weiter, wer hat da den Hut auf bei den jeweiligen Themen?
Den Hut auf hat zunächst einmal das Gesetz. Das Gesetz sagt, dann und dann muss das und das passieren. Das ist regelungstechnisch, sagen wir mal, suboptimal, weil das auch ein wahnsinnig eilig erlassenes Gesetz war. Das ist in 3 Tagen durch den Bundestag gepeitscht worden. Und obwohl es wirklich große Kritik gab von Sachverständigen, sind da Regelungen enthalten, die eigentlich klare Vorgaben machen sollen, die aber so verdreht formuliert sind, dass es kaum möglich ist, eigentlich zu wissen, was jetzt die genauen Vorgaben sind. Also es richtet sich dieses Gesetz an die Gesundheitsbehörden vor Ort. Das sind also vor allen Dingen die Gesundheitsämter und die sind wiederum Landesverwaltung. Und wenn es um die Rechtsverordnungen geht, so ist jetzt im Moment in § 32 des Infektionsschutzgesetzes, sind die Landesregierungen ermächtigt, Rechtsverordnungen zu erlassen. Und da geht der Vorschlag oder die Überlegung dahin, dass hier anstelle der Landesregierung die Bundesregierung Rechtsverordnungen erlassen könnte.
Also hat der Bund derzeit de facto wenig bis gar keine Durchsetzungsmacht?
Stand heute ist das gerichtet an die Länder, so wie das eben das Verwaltungsnormalmodell in der Bundesrepublik ist. Und das würde sich auch nicht ändern, wenn der Bund da mehr hineinginge, denn er hätte ja trotzdem nicht die Verwaltungskapazitäten, das etwa selber zu vollziehen.
Das heißt, was für eine Neujustierung wäre jetzt denkbar bzw. umsetzbar?
Denkbar wäre, dass der Bund, sei es in Gesetzesform, sei es durch Rechtsverordnungen der Bundesregierung, stärkere Vorgaben machte, also etwa gemeinsame Mindeststandards erlässt, an die sich dann alle Länder zu halten hätten. Gewissermaßen das, was jetzt in den Rechtsverordnungen durch alle Länder hinweg geregelt ist, als kleinsten gemeinsamen Nenner auf Bundesebene zu regeln.
Könnten Sie da ein Beispiel nennen?
Ja, also die Kanzlerin hat ja im Interview zum Beispiel was von Ausgangssperren gesagt, die ich persönlich für verfassungswidrig halte. Ja, aber nehmen wir an, das würde als Maßnahme erlassen werden sollen, dann könnte da eben gesagt werden, wenn der Inzidenzwert so und so überschritten wird, dann gilt eine allgemeine Ausgangssperre.
Niedersachsen hat ja beschlossen, bei einer Inzidenz von über 150 eine Ausgangssperre in Kraft zu setzen. Das heißt, das stünde möglicherweise auf wackeligem Fundament?
Ja, also Ausgangssperren gab es ja schon in einer Reihe von Bundesländern, sogar in der ersten Welle schon in Bayern, damals auch tagsüber. Das hat sich als nicht praktikabel erwiesen, weil es natürlich jede Menge Tätigkeiten gibt, die zum Beispiel auch grundrechtlich geschützt sind, die dann als triftiger Grund anerkannt werden müssen, trotzdem das Haus zu verlassen. In Baden-Württemberg gab es die nächtlichen Ausgangssperren. Auch hier in Flensburg, wo ich selber bin, gab es wegen der hohen Inzidenzwerte eine nächtliche Ausgangssperre. Da will man wahrscheinlich verhindern, dass die Leute sich zu Hause treffen, weil es ja jetzt gerade keine Möglichkeiten gibt, sich woanders zu treffen. Bei nächtlichen Ausgangssperren würde ich es ein bisschen differenzierter betrachten, aber was die sonstigen allgemeinen Ausgangssperren betrifft, die sind eigentlich nicht wirklich geeignet.
In welche Richtung, glauben Sie, jetzt in der Situation dürfte es sich bewegen?
Naja, das ist jetzt schwer abzusehen, denn man muss es einfach sehen. Die Pandemie erfordert eine flexible Reaktion, sowohl in der Zeit, also wenn sich die Dinge ändern, muss rasch die Regelung geändert werden können, und auch eine regional differenzierte Anpassung. Es ist eben nicht so, dass es in Bayern genauso aussieht wie in Schleswig-Holstein, sondern das muss eben differenziert erfolgen. Und ich stelle mir doch sehr die Frage, wie der Bund diese Kompetenz haben will, dass er wirklich regional differenzierte Regelungen zeitnah immer erlässt. Also die einzige Möglichkeit technisch, rechtstechnisch wäre, dass tatsächlich die Bundesregierung zu Rechtsverordnungen ermächtigt würde. Und das würde aber bedeuten, dass bei jeder Rechtsverordnung, die die Bundesregierung erlässt, der Bundesrat zu beteiligen wäre. Oder aber, dass ein Gesetz diese Rechtsverordnung der Bundesregierung überträgt und gleichzeitig ausschließt, dass jedes Mal der Bundesrat mitentscheidet. Dann aber müsste für dieses Gesetz der Bundesrat mitentscheiden. Und so wie sich jetzt die Länder eingelassen haben, sind sich ja nicht einmal die unionsgeführten Länder einig, ob sie das nun wirklich wollen.
Also es bleibt kompliziert, um es so zu formulieren.
Naja, also natürlich sind das Schutzvorrichtungen, die das Grundgesetz getroffen hat, um zu verhindern, dass der Bund, wie das eben in der Vorbereitung der Nazizeit gewissermaßen war, Kompetenzen an sich rafft und möglicherweise eben auch sehr viel Einfluss darauf nimmt, wie die Länderverwaltungen handhaben. Und das hat sich ja sehr bewährt. Und da muss man einfach schon sagen, dass es für mich gewisse Fragen aufwirft, während einer Krise in so umfassendem Maße jetzt, wie das offensichtlich angedacht ist, in existierende Verwaltungsstrukturen einzugreifen. Also
ja, stellt sich ja auch die Frage, ob sich das in der Pandemie in so einer Krisensituation bewährt hat, ob es da nicht dann doch Neujustierungen braucht.
Also die Diskussion wird natürlich vollkommen zu Recht geführt, aber ich möchte daran erinnern, dass etwa die Aufweichung der gesetzlich vorgesehenen Grenzwerte, die im Gesetz im Moment stehen, 35 und 50 ist das nämlich, da steht nichts von 100, 150 oder 200, das ist alles mondweilenweit davon weg, dass der Bund ja mit am Tisch saß, als Anfang März in der Ministerpräsidentenrunde genau diese Aufweichung beschlossen worden ist. Also die Frage ist wirklich, würde der Bund hier das alles sehr viel besser machen?
Die Verfassungsrechtlerin Anna-Katharina Mangold war das. Wir bleiben beim Themenkomplex Corona. Angela Merkel schloss in ihre Kritik im ARD-Interview ja auch Unternehmen in Deutschland mit ein und fordert sie auf, Mitarbeitern umfassend Corona-Tests anzubieten, jedenfalls umfassender als bisher. Und auch hier ist von einer möglichen rechtlichen Neujustierung die Rede. Unternehmer unterdessen weisen die Kritik an ihn zurück. Johannes Kuhn schildert die Einzelheiten.
Anfang April wollen die Wirtschaftsverbände Bilanz ziehen. Wie flächendeckend bieten Unternehmen ihren Mitarbeitenden Corona-Tests an? Die Kanzlerin hatte am Sonntag durchblicken lassen. Sie hat nicht den Eindruck, dass die Selbstverpflichtung ausreicht.
Wir haben gesagt, bis Anfang April muss das klar sein. Diese Woche Donnerstag ist der 1. April. Wenn wir den Eindruck bekommen, und heute habe ich gerade wieder Presseäußerungen gesehen, wo ich diesen Eindruck bekomme, dass das doch nicht flächendeckend umgesetzt wird, dann müssen wir gesetzlich durch die Arbeitsschutzverordnung etwas tun.
So Angela Merkel bei Anne Will. Die Spitzenverbände der Wirtschaft hingegen sprechen von großer Resonanz. Unternehmen von mehr als der Hälfte der bundesweit Beschäftigten seien dem Aufruf zu Testangeboten bereits gefolgt, hieß es vergangene Woche. Die Bundesregierung will die Umsetzung auch unabhängig überprüfen. Und sie hat die Hürde höher gelegt. Mindestens 90% der Beschäftigten und 2/3 bis 3/4 aller Firmen sollen dabei sein. Sonst ist es mit der Freiwilligkeit vorbei. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte erinnerte am Morgen im Deutschlandfunk daran. Wenn es nach der SPD ginge, hätte man bereits in der letzten Bund-Länder-Schalte verbindliche Vorgaben auf den Weg gebracht.
Das bedeutet ja nur, es müssen Tests den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angeboten werden. Das heißt ja nicht, dass die diese Tests dann auch durchführen müssen. Das ist also noch eine relativ milde Maßnahme. Hat sich insbesondere die Kanzlerin und der Wirtschaftsminister nicht dazu durchringen können. Das war ja der Antritt der SPD in dieser Frage.
Die Wirtschaft sieht sich nun in die Rolle des Sündenbocks gedrängt, mit dem die Politik von eigenen Fehlern ablenken möchte. So sagt Ferdinand Munk, der beim Mittelstandsverband BVMW die Kommission Arbeit und Soziales leitet, unserem Hauptstadtstudio.
So nach dem Motto, das sind die bösen Unternehmer, das kann es nicht sein, sondern wir brauchen klare Absprachen zwischen Verantwortlichen in der Politik und Verantwortlichen in der Wirtschaft.
Zwei Länder haben Firmen bislang zu Testangeboten verpflichtet. Sachsen hat in seiner Corona-Verordnung festgelegt, dass Firmen ihren Mitarbeitern mindestens einen Schnelltest pro Woche anbieten müssen. Bei Kundenkontakt ist der Test sogar verpflichtend. Berlin entschied am Wochenende ebenfalls, dass Unternehmen künftig 2 Schnelltests pro Woche anbieten müssen. Ansonsten fehlt allerdings ein arbeitsrechtlicher Rahmen. Will eine Firma vor dem Betreten des Geländes von ihren Mitarbeitern zum Beispiel einen negativen Testnachweis verlangen, wäre dies im Sinne des Infektionsschutzes vielleicht hilfreich. Aber die rechtliche Grundlage des Arbeitgebers wäre äußerst wackelig, so die Münchner Arbeitsrechtlerin Michaela Filisiak.
Da sind wir dann bei Themen wie Fürsorgepflicht, Direktionsrecht, alles also so wachsweiche Begriffe, die eben in einer Interessenabwägung enden. Und immer dann natürlich, wenn ich eine Interessenabwägung mache, habe ich natürlich das Risiko, dass das einer etwaigen gerichtlichen Überprüfung nicht standhält, was da eben auch noch keine fixen Parameter gibt.
Entsprechend dürfte es auch bei steigenden Infektionszahlen bei Testangeboten bleiben. Die können Mitarbeiter dann wahrnehmen oder auch nicht. Der Bund könnte die Unternehmen in der Corona-Arbeitsschutzverordnung zur Schnelltestbereitstellung verpflichten. Die Verordnung läuft Ende April ohnehin aus und muss verlängert werden. Allerdings gäbe es zuvor einige Dinge zu klären. Zum Beispiel, wie Firmen mit positiven Testergebnissen umgehen müssen. Oder ob Betriebe schließen müssen, wenn sie nicht genügend Tests anbieten können. Und hinter allem steht auch die Frage, ob der Bund einen Teil der Schnelltestkosten übernimmt.
Aus Berlin war das Johannes Kuhn. In Deutschland beschert das Virus vorerst weiter viel Tristesse. Davon gab es in Großbritannien lange Zeit eine ganze Menge. Das Königreich galt ja als der Corona-Krisenstaat in Europa. Das hat sich dank Lockdown und Impfungen deutlich geändert. Jetzt gibt es zumindest eine langsame Rückkehr in den Alltag. Näheres weiß Thomas Spickhofen.
Der passionierte Fahrradfahrer Dave von einem lokalen Fahrradclub in Derbyshire konnte es gar nicht abwarten. Punkt Mitternacht stand er mit einigen Freunden und Fahrrädern auf dem Dorfplatz. Manche von uns haben sich seit Monaten, ein paar seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Wir warten jetzt darauf, dass die Glocke läutet und dann geht es los zur ersten 6-Leute-Fahrradtour. Seit heute ist es in England wieder erlaubt, bis zu 6 Leute zu treffen, allerdings nur draußen. In Wales gilt das schon seit dem Wochenende, Schottland und Nordirland folgen in den nächsten Tagen. Auch Außenanlagen für kontaktarme Sportarten wie Tennis oder Golf können wieder genutzt werden. Genießt es, sagt Mark Walport, jahrelang der Top-Berater der Regierung in Sachen Gesundheitspolitik, genießt es, aber genießt vorsichtig.
So I think the message is celebrate, but celebrate cautiously.
Die Infektionszahlen im Vereinigten Königreich sind in den vergangenen Wochen enorm zurückgegangen. Derzeit werden täglich rund 4000 Neuinfektionen gemeldet. Der Inzidenzwert liegt landesweit bei 56. Auch die Belastung der Krankenhäuser hat nachgelassen. Dafür hat das Land allerdings auch einen monatelangen harten Lockdown hinter sich. Das öffentliche Leben war seit Mitte Dezember praktisch lahmgelegt. Und das hat auch nur funktioniert, weil die Leute sich an die Vorgaben gehalten haben, sagt Professorin Ann Johnson, Epidemiologin am University College of London.
Of course, the lockdown has been successful, both as a result of people sticking to the guidance and the fantastic vaccination program.
Und weil das Impfprogramm so gut laufe. Mehr als 30 Millionen Menschen sind inzwischen mit einem ersten Impfschutz versehen.
Aus London, Thomas Spickhofen. In vielen Ländern wird seit Monaten neben Corona auch über Rassismus und dessen Strukturen zum Teil heftig diskutiert. Untrennbar verbunden ist diese Debatte mit der Black Lives Matter-Bewegung. Ausgelöst wurde sie wiederum durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd vor ziemlich genau 10 Monaten in Minneapolis im Norden der USA. Mutmaßlich getötet wurde er von einem weißen Polizisten, der minutenlang sein Knie in Floyds Hals drückte. Aufgenommen das Ganze durch Handyvideos. Und heute hat das Hauptverfahren gegen den mittlerweile Ex-Polizisten begonnen. Arthur Landwehr, unser Korrespondent, beobachtet das live vor Ort in Minneapolis, ist uns jetzt live zugeschaltet. Herr Landwehr, welche ersten Erkenntnisse gibt es nach dem Prozessauftakt?
Also sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung haben zunächst einmal versucht, ihre Sicht der Dinge darzustellen und der Jury, wenn man so will, einen Weg zu geben, in der sie das Geschehen des 25. Mai im vergangenen Jahr sehen sollen. Da ist auf der einen Seite die Verteidigung, die sagt, hier war nur ein Polizist am Werk, der das getan hat, was ein Polizist tut, und der hat alles im Rahmen seiner Möglichkeiten und Erlaubnisse getan, und dass George Floyd ums Leben kam, war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Und auf der anderen Seite eine Staatsanwaltschaft, die sagt, hier geht es um Mord, hier wurde jemand ganz bewusst getötet. Das ist hier so eine der offenen Fragen natürlich, aber man merkt auch, dass es sehr fokussiert in diesen Prozess hineingeht.
Die Jury, die Geschworenen, haben Sie angesprochen. Was weiß man über diese Person?
Die wurden nie gezeigt. Es hat gut 2 Wochen gedauert, sie auszuwählen. Es sind insgesamt 15 ausgewählt worden. 12 sind die eigentlichen Geschworenen. Es ist man kennt die Personen nicht. Die wurden nie gezeigt. Man kennt sie nur mit Nummern. Aber es ist eine ungewöhnlich diverse Jury. In diesem Landkreis hier, in dem Minneapolis liegt, leben 75% Weiße und etwa 13% Afroamerikaner. Aber die Hälfte der ersten 12 sind entweder Afroamerikaner oder Angehöriger mehrerer verschiedener Ethnien. Und außerdem ist diese Jury sehr viel jünger, als das normalerweise der Fall ist. Nun kann man darüber spekulieren, ob das am Ende Auswirkungen auf das Ende des Prozesses und auf das Ergebnis haben wird. Jedenfalls steht diese Jury vor einer unglaublich schwierigen Aufgabe, nämlich hier nur das zu betrachten, was vor Gericht zu verhandeln ist, nämlich die Frage, ist ein Mann verantwortlich für den Tod eines anderen? Sowohl der Richter als auch der Verteidiger haben immer wieder der Jury gesagt, es geht hier nicht um Rassismus, es geht nicht um Polizeigewalt als solches, sondern nur um diese eine Frage, das aber sehr schwierig für diese Jury zu beantworten.
Und das sehen ja viele Menschen nicht nur in Minneapolis anders, dass hier kein Rassismus im Spiel gewesen sei. Wie erleben Sie die Stimmung in der Stadt?
Ja, heute ist es sehr, sehr ruhig. Das ganze Gelände um das Gerichtsgebäude ist abgesperrt. Da sind etwa 2000 Soldaten der Nationalgarde im Einsatz, mehr als 1000 Polizisten. Gestern am Sonntag gab es nochmal eine Demonstration hier, die war aber sehr ruhig und sehr friedlich. Es ist mehr so die Spannung, die darüber liegt, denn für ganz viele ist dieser Prozess so etwas wie ein Lackmustest, ob diese Gesellschaft bereit ist, sich zu ändern, ob das, was viele Afroamerikaner immer wieder erleben, dass sie mit der Polizei in Konflikt kommen, dass sie brutal behandelt werden, dass aber Polizisten dafür nie zur Rechenschaft gezogen werden. Hier gab es am heute noch direkt vor dem Prozess kam der Bürgerrechtsvertreter Al Sharpton, ein sehr bekannter Mann hier in den Vereinigten Staaten, und sagte, wir haben hier einen Lynchmord. Hier wurde jemand mit dem Knie gelyncht. Das gibt dem Ganzen natürlich Schärfe und macht nochmal Druck auf den Ausgang dieses Prozesses.
Noch kurz zum Schluss, wie geht es im Prozess weiter?
Es wird etwa 4 Wochen verhandelt werden. Es gibt eine ganze Reihe von Zeugen. Davon haben schon die ersten 3 heute ausgesagt. Aber das werden noch mehrere Dutzend sein. Nach 4 Wochen dann muss die Jury sich zurückziehen und am Ende ein Urteil fällen, schuldig oder nicht schuldig. Und da geht es tatsächlich um die Frage, wurde hier jemand ermordet oder nicht?
Und was droht dem Mutmaß, dem Angeklagten?
Wenn der Hauptanklagepunkt für schuldig gefunden wird, das ist Totschlag in besonderer Schwere nach deutschem Recht, dann sind das bis zu 40 Jahre Haft.
Vielen Dank. Live für uns aus Minneapolis war das unser Korrespondent Arthur Landwehr. Und wir kommen um jetzt genau 23.35 Uhr zu unseren Kurzberichten. Experten der WHO halten jetzt offiziell die Übertragung des Coronavirus auf den Menschen durch ein Zwischenwirttier für wahrscheinlich. Die Nachforschungen in China waren aber politisch heikel, wie Sabine Hackländer berichtet.
Die Erkenntnisse, die nun kurz vor der offiziellen Präsentation des WHO-Berichts an die Öffentlichkeit gedrungen sind, bergen bislang keine Überraschung. Es sollen also tatsächlich Fledermäuse gewesen sein, die für die Übertragung des Coronavirus auf den Menschen sorgten. Allerdings sei der Erreger wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich zunächst auf ein anderes Tier und von diesem dann auf den Menschen übergegangen. So hatte es die WHO-Expertenkommission bereits kurz nach Abschluss ihrer Wuhan-Reise im Januar vermutet. Dort waren Ende 2019 die ersten Corona-Fälle aufgetreten. Verworfen wurde nun auch ganz offensichtlich die These, dass das Virus aus einem Labor entwichen sei, wie der ehemalige US-Präsident Donald Trump dies immer wieder ins Spiel gebracht hatte. Dies wird nun als extrem unwahrscheinlich bezeichnet. Um die Untersuchung zu den Ursprüngen des Coronavirus ist hinter den Kulissen immer wieder hart gerungen worden. Vor allem die chinesische Regierung hatte an der Aufklärung wenig bis kein Interesse gezeigt. Der Bericht soll voraussichtlich morgen offiziell veröffentlicht werden, wenn auch die 194 WHO-Mitgliedsländer die Abhandlung in Händen halten.
Am Freitag hatte das Bundesverfassungsgericht die Ratifizierung des Corona-Hilfsfonds der EU gestoppt. Brüssel zeigt sich aber optimistisch. Holger Beckmann.
Man sei von der Rechtmäßigkeit des Instruments überzeugt und davon, dass Karlsruhe die endgültige Entscheidung zügig treffen werde. Konkret geht es um den sogenannten Eigenmittelbeschluss, denn der Corona-Fonds wird zu einem großen Teil durch gemeinsame europäische Schulden finanziert. Um die innerhalb der kommenden Jahrzehnte zurückzahlen zu können, will die EU verstärkt selbst Einnahmen für sich realisieren, etwa aus einer Digitalsteuer, einer Finanztransaktionssteuer oder aus Abgaben auf Plastiktüten. Ein Kommissionssprecher erinnerte in Brüssel heute allerdings daran, dass es in allen EU-Staaten nun zügig zur Realisierung dieses Eigenmittelbeschlusses kommen müsse, wenn die ersten Gelder aus dem Fonds im Sommer an wirtschaftlich besonders von der Pandemie getroffene Länder fließen sollen. Bisher haben das erst 16 der 27 Mitgliedstaaten gemacht.
Die Asylpolitik der EU steht von vielen Seiten in der Kritik. Jetzt werden knapp 300 Millionen Euro für neue Flüchtlingslager in Griechenland bereitgestellt. Verena Schelter.
Sie sei hier, um zuzuhören, aber auch um eine Botschaft zu überbringen, so EU-Innenkommissarin Ylva Johansson bei ihrem Besuch auf der griechischen Insel Lesbos. Die EU habe es nicht geschafft, eine faire Flüchtlingspolitik zu schaffen. Einige griechische Inseln seien deshalb in den vergangenen Jahren sehr unter Druck geraten. Die EU wolle nun 276 Millionen Euro für den Bau von neuen Flüchtlingslagern auf griechischen Inseln bereitstellen, so Johansson. Aktuell leben mehr als 6.000 Menschen in dem provisorisch errichteten Lager Karatepe, nachdem das komplett überfüllte Camp bei Moria Anfang September abgebrannt ist. Der genaue Zeitpunkt stehe zwar noch nicht fest, aber im kommenden Winter werde es kein solches Camp mehr geben, sagte der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis. Er sicherte zu, dass im Frühsommer mit dem Bau eines neuen Lagers begonnen werde. EU-Kommissarin Johansson betonte, dass es sich dabei keinesfalls um eine geschlossene Anlage handle, wie ursprünglich von der griechischen Regierung angekündigt. Zwar solle kontrolliert werden, wer rein und raus geht, grundsätzlich sollen sich die Leute aber frei bewegen können. Ob geschlossen oder offen, der Protest der lokalen Bevölkerung bleibt groß. Zahlreiche Menschen sind in Mytilini, der Hauptstadt von Lesbos, auf die Straße gegangen, um gegen das neue Camp zu demonstrieren. Der zuständige Regionalgouverneur Kostas Muntzouris erklärte, die Migrationskrise sei ein europäisches Problem und keines einiger weniger Inseln.
Und Dorothee Holz fasst für uns den Tag an der Frankfurter Börse zusammen.
In der Finanzbranche kam es zu Turbulenzen. Bankaktien rauschten weltweit in die Tiefe. Am härtesten traf es die Aktien der Schweizer Bank Credit Suisse, die um 14% einbrachen und den gesamten Schweizer Aktienmarkt belasteten. Auch die Papiere der japanischen Bank Nomura knickten um 14% ein. Beide Banken warnten vor einem Milliardenverlust. Was ist passiert? Ein amerikanischer Hedgefonds, wenig bekannt, hat sich in großem Stil mit Aktien von Medienunternehmen und chinesischen Tech-Papieren verspekuliert. Und viele Banken haben diesem Hedgefonds Geld geliehen, was er jetzt nicht mehr zurückzahlen kann. In diesem Fall gilt, wie so oft, den letzten beißen die Hunde. Einige Banken haben ihre Sicherheiten wohl rechtzeitig verkauft. Dazu gehörte offensichtlich auch die Deutsche Bank. Man habe keine Verluste erlitten, so das Geldhaus. Anleger hat es nicht groß beruhigt, die Aktien Schlusslicht mit einem Minus von fast 3,5%. An einem Handelstag, der durchaus glänzen konnte, der DAX schaffte mit 14.845 Punkten einen neuen Rekord. Der Schlussstand 14.818, ein Zugewinn von 0,5%. Zur guten Stimmung trug bei, dass der Riesentanker Ever Given freigekommen ist und der Suezkanal wieder passierbar ist. Dennoch dürfte es zu einem tagelangen Rückstau kommen, warnen Reedereien. Die Aktien von Hapag-Lloyd schlossen gut 0,5% höher. Von der Blockade betroffen sind vor allem die Chemie- und die Pharmabranche. Aktien von BASF erholten sich leicht.
Von der Frankfurter Börse war das Dorothee Holz und wir haben es gehört, der Suezkanal, er ist wieder befahrbar. Wir bleiben auch bei diesem Thema. Eine Woche lang hatte das Containerschiff Ever Given, das mehr als 200.000 Tonnen wiegt, dort quergestanden. Heute gab es aber die Erfolgsmeldung, der Schiffsverkehr ist wieder im Gange, aber nicht ohne wirtschaftliche Schäden, wie Mischa Erhardt berichtet.
Und sie bewegt sich doch. Nachdem sich die globale Handelsschifffahrt in den letzten Tagen um die Ever Given gedreht hat, hat sich nun auch die havarierte selbst bewegt. Doch auch wenn sie nun wieder flott zu sein scheint und der Suezkanal wieder befahrbar ist, die Auswirkungen werden die Branche und den internationalen Handel noch eine Weile beschäftigen.
Also ich gehe davon aus, dass wir die Nachwirkungen noch einige Wochen spüren werden. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits ist der Stau extrem lang. Schon jetzt auf beiden Seiten des Suezkanals. Es dauert mindestens eine Woche, bis die Schiffe dann wieder Hamburg erreichen oder andere Häfen in Nordeuropa. Und bestehende Engpässe sind eben durch die Krise im Suezkanal gerade noch verschärft worden.
Sagt der Handelsexperte des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Vincent Stamer. Derzeit stecken hunderte Schiffe zu beiden Seiten der Unfallstelle im Kanal fest. Wenn der Pfropfen sich löst, werden die ziemlich gleichzeitig Zielhäfen wie Hamburg überrollen. Die Häfen wiederum standen schon vor der Blockade mächtig unter Druck. Denn durch die Pandemie hatte die Logistikbranche Kapazitäten abgebaut. Nun ist die Nachfrage weltweit aber rasch wieder angestiegen und so fehlt es bei den Logistikern quasi an allen Ecken und Enden. Deswegen sind beispielsweise die Preise für Container stark gestiegen in den vergangenen Monaten.
Das Ganze führt nicht zu leeren Regalen, aber zu Preissteigerungen. Und das ist auch schon unangenehm, denn im Moment gibt es ja ohnehin schon Inflationssorgen an den Kapitalmärkten.
Prognostiziert der Volkswirt Andreas Scheuerle von der DK Bank. Nach Schätzungen der Allianz bedeutet die einwöchige Blockade des Suezkanals im Welthandel zwischen 6 bis 10 Milliarden Dollar Kosten. Denn die Wasserstraße ist eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Rund 30% aller Container weltweit passieren den Kanal. Waren auf dem Schiffsweg zwischen Europa und Asien fahren fast alle durch das Nadelöhr. Deswegen sind Lieferketten gefährdet und das kann zu Produktionsstopps in den Unternehmen führen, die just in time produzieren, also wenige der nötigen Vorprodukte auf Lager haben. Zwar werden einige dieser Unternehmen ihre Strategie nach dieser Erfahrung überdenken. Eine Alternative für den Transport großer Waren und Warenmengen auf dem Meerweg aber sieht Vincent Stamer kaum.
Also es kann natürlich sein, dass einerseits dadurch bestimmte Probleme dann hervortreten, aber die globalisierte Welt hat eben auch große Vorteile dadurch, diese Skaleneffekte auch in der Schifffahrt auszunutzen. Dadurch, dass die Schiffe größer werden, verbrauchen sie weniger Treibstoff pro Kilogramm Cargo. Und das macht es günstiger, aber auch umweltfreundlicher, diese Güter um die Welt zu schippern.
Am Suezkanal jedenfalls wird sich der Stau nun allmählich in den kommenden Tagen auflösen. Bis die gesamte Warteschlange abgelaufen ist, werde es aber mindestens 6 Tage dauern, schätzt die dänische Reederei Maersk. Der Kanalbehörde zufolge warteten zuletzt rund 370 Schiffe auf beiden Seiten des Kanals auf Durchfahrt. Mehrere Reedereien hatten bereits begonnen, ihre Schiffe über das Kap der Guten Hoffnung in Afrika zu schicken. Diesen Umweg, der pro Schiff mit etwa 200 bis 300.000 Euro zusätzlichen Treibstoffkosten verbunden ist, dürften sie sich bald wieder sparen können.
An Brutalität war das Vorgehen der Militärführung in Myanmar gegen die eigene Bevölkerung schon bisher kaum zu überbieten. Das vergangene Wochenende markierte aber noch einmal einen Höhepunkt der Gewalt. Allein am Samstag wurden mindestens 100 Menschen erschossen, darunter sogar Kinder im Schulalter. Holger Senzel berichtet.
Die wackeligen Bilder der Helmkamera zeigen Menschen, die durch Hinterhöfe hasten. Von fern sind Schüsse zu hören. Auf allen Vieren robben die jungen Männer durch Gärten bis zu ihrem verletzten Mitdemonstranten hinter einer Sandsackbarrikade. Er blutet stark aus einer Schusswunde am Oberschenkel. Auch heute gingen in vielen Städten Myanmars wieder Zehntausende Menschen auf die Straße. Auch heute eröffneten Sicherheitskräfte das Feuer auf unbewaffnete Demonstranten. Auch heute starben Menschen, berichtet die Mitarbeiterin des ARD-Radios in Yangon.
Die Brutalität des Militärs hat die Menschen nicht davon abgehalten, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Es wurden dabei wieder mindestens 10 Leute erschossen. Nachdem die Luftwaffe Dörfer im Karen-Staat bombardiert hat, sind dort mindestens 3000 Menschen über die Grenze nach Thailand geflohen. Natürlich sind alle hier nach diesem Wochenende verzweifelt und sie haben Angst. Da ist auch viel Hoffnungslosigkeit, weil sie ahnen, dass sie nicht gewinnen können gegen die Armee. Aber sie wollen lieber sterben, als zurückzukehren in die düsteren Zeiten der Militärdiktatur.
Nachbarland Thailand bereitet sich vor auf tausende Flüchtlinge aus Myanmar. Lasst uns das als interne Angelegenheit betrachten, sagt Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha. Natürlich wollen wir keinen Exodus und keine Evakuierungen in unser Staatsgebiet, aber wir sind auf alles vorbereitet und wir achten selbstverständlich die Menschenrechte, sagt der Mann, der sich 2014 als Armeechef ebenfalls an die Macht geputscht und später in einer fragwürdigen Wahl als Regierungschef hatte bestätigen lassen, der einen Abgesandten nach Myanmar geschickt hatte, um am Wochenende der großen Militärparade beizuwohnen, mit der die burmesische Armee sich selbst feierte. Und während seine Soldaten wie im Blutrausch auf Demonstranten schossen, erklärte Myanmars neuer starker Mann, General Min Aung Hlaing, das Militär reicht der gesamten Nation die Hand, um die Demokratie zu schützen. Nicht einmal vor der Trauer der Menschen hatten die Sicherheitskräfte Respekt, berichtet der burmesische BBC-Mitarbeiter Kiwi Tan.
In one of the funerals,
bei einer Beerdigung etwa 60 Kilometer nordwestlich von Yangon tauchten plötzlich Sicherheitskräfte auf und schossen auf die Trauernden. Ich kann nicht sagen, ob es Tote oder Verletzte gab, aber sie schossen und dann wurden 40 Trauernde dort abgeführt.
And about 40 people were rounded up and taken away.
Eine mordgierige Soldateska im Blutrausch. Das war der Eindruck dieses Wochenendes. Gezielte Schüsse in Kopf und Brust von Demonstranten, Schüsse auf Kinder, wahllose Schüsse in Wohnungen. Die Junta hat offenbar die letzten Skrupel abgelegt und scheint fest entschlossen, den Protest mit allen Mitteln niederzuschlagen, wie blutig auch immer. Neuwahlen und die Rückkehr zur Demokratie hatten die Militärs versprochen. Jetzt wollen sie offenbar nur noch Friedhofsruhe im Lande erzwingen. Trotzdem gehen die Menschen weiter auf die Straße. Auch wenn sie wissen, dass sie keine Chance haben mit ihren Liedern gegen die Sturmgewehre von General Min Aung Hlaings enthemmten Männern.
Holger Senzel war das. Zum 10. Mal jährte sich vor kurzem erst der Bürgerkrieg in Syrien. Mindestens 600.000 Menschen wurden dort seitdem getötet. Millionen sind geflüchtet. Zumindest der Zivilbevölkerung vor Ort soll jetzt aber weiter geholfen werden. Seit heute läuft in Brüssel erneut eine Geberkonferenz der UNO. Die Lage vor Ort in Syrien, beschreibt Jürgen Striak.
Die Kämpfe im Land haben nachgelassen, vor allem seit Russland und die Türkei vor gut einem Jahr eine Waffenruhe für die Provinz Idlib im Nordwesten Syriens verkündeten. Aber die Zivilbevölkerung leidet deshalb kaum weniger. Im Gegenteil, das Elend wird größer. In den Camps der Vertriebenen im syrischen Norden, aber auch in Gebieten, die von der Regierung kontrolliert werden. In den Trümmern der Stadt Duma nahe Damaskus zum Beispiel muss Umm Subhi die 4 Kinder ihres Sohnes versorgen, der im Krieg ums Leben kam. Sie könne nachts nicht schlafen, erzählt die 65-Jährige. Sie müsse ständig daran denken, wie sie die Enkelkinder ernähren und wovon sie die Wasser- und Stromrechnungen bezahlen soll. Innerhalb des Landes gehen knapp 2,5 Millionen Kinder nicht zur Schule. UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, schätzt, dass 90% aller Kinder in Syrien auf Nothilfe angewiesen sind. 20% mehr als im vergangenen Jahr. Es sind Kinder wie die Enkel von Umm Subhi. Sie hätten im Leben bislang nichts als Angst, Hunger, Einsamkeit und Kälte erfahren. Niemand solle durchmachen müssen, was sie in den vergangenen Jahren erlebt hätten. Mit Hilfe Russlands gelang es, Präsident Bashar al-Assad seine Macht zu sichern. Er kontrolliert inzwischen wieder 70% des Landes. Unter den Sanktionen, die der Westen gegen das Regime verhängt hat, leidet die Wirtschaft Syriens. Vor allem aber sind es der Krieg, die Korruption und die Folgen der Corona-Pandemie, die die Wirtschaft ruiniert haben. Jeder zweite Syrer im Land hat nicht genug zu essen. Ihre Versorgung fällt Hilfsorganisationen nicht leicht. Das Geld ist knapp und einige der Konfliktparteien, vor allem das Assad-Regime, erschweren den Zugang zu Bedürftigen. Den UN-Sondergesandten für Syrien, Geir Pedersen, deprimiert es besonders, dass es der UNO nicht gelang, den Konflikt einer Lösung näher zu bringen.
Im Namen der Vereinten Nationen bedauere ich es zutiefst, dass wir bislang außerstande waren, in diesem tragischen Konflikt zu vermitteln. Die syrische Tragödie ist eines der dunkelsten Kapitel der jüngeren Geschichte.
Über die Lage in Syrien berichtete Jürgen Striak. Und wir gehen noch einmal nach Großbritannien, wo es Präsenzunterricht trotz Corona schon seit einigen Wochen gibt, flankiert durch umfassende Tests. Jetzt wird das britische Schulwesen aber von einem ganz anderen Thema erschüttert. Es geht um sexuelle Belästigungen gegen Schülerinnen von Seiten ihrer männlichen Mitschüler. Sabina Mattei hat die Hintergründe.
Irgendwann hatte die 18-jährige Eva genug. Immer wieder war die Abiturientin eines Londoner Mädchengymnasiums von Schülern einer benachbarten Schule belästigt worden. Die Jungen machten anzügliche Bemerkungen oder beschimpften sie, erzählt Eva. In sozialen Medien wurde sie beleidigt. Eva wollte wissen, ob nur sie Ziel der Jungen sei und fragte Schulkameradinnen auf ihrer Instagram-Seite nach deren Erfahrungen. Sie konnte sich vor Einträgen kaum retten. Von Noten über Attraktivität, über Angrapschen bis hin zu Nötigung und Vergewaltigung berichteten die Mädchen. Die meisten bezichtigten Mitschüler, manche auch Lehrer. Offensichtlich waren das keine Einzelfälle. Auf der Online-Plattform Everyone's Invited berichten Tausende aus ganz Großbritannien von solchen und ähnlichen Vorfällen an staatlichen und privaten Schulen. Die Betreiber der Plattform sprechen von systemischer Gewalt, die britische Gesellschaft verharmlose sexuelle Übergriffe und normalisiere sie. Der Vorsitzende des Bildungsausschusses im britischen Parlament, Robert Halfen, verlangt eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle.
What has been going on in these schools? What was done by the head teachers and the governors to...
Was genau ist in den Schulen passiert? Was haben die Schulleiter dagegen unternommen? Und waren die Maßnahmen erfolgreich? Diese Fragen müssen dringend geklärt werden, sagt der Politiker der konservativen Partei. Chief Constable Simon Bailey, einer der ranghöchsten Polizisten Großbritanniens, sieht auch die Eltern in der Pflicht.
Parents have a responsibility to ensure that their children, both their sons and daughters.
Eltern sind dafür verantwortlich, dass ihre Kinder, Söhne und Töchter andere mit Respekt behandeln, so Bailey. Aber auch die Schulen müssten im Rahmen des Sexualkundeunterrichts vermitteln, dass Frauenfeindlichkeit und sexuelle Übergriffe absolut nicht geduldet werden. Dazu müssten die Lehrpläne der Schulen endlich mal aktualisiert werden, sagt die Abiturientin Eva. Der Einfluss der sozialen Medien wird im Unterricht zum Beispiel überhaupt noch nicht berücksichtigt, sagt sie. Wenn ständig neue Apps entwickelt werden, die sexuelle Belästigung ermöglichen und Mädchen in Windeseile in großem Maßstab bloßstellen können, dann muss das in der Schule auch behandelt werden, sagt sie.
Ein Bericht von Sabina Mattei und wir kommen jetzt zu unserer Presseschau, zusammengestellt von Milena Reimann. Franz Lake trägt vor.
Kommentiert wird das Interview zur Corona-Bekämpfung mit Bundeskanzlerin Merkel in der ARD. Die Volksstimme aus Magdeburg beobachtet zahlreiche Widersprüche in den Aussagen der Kanzlerin. Erst entschuldigt sie sich für ihren Dilettantismus, dann sind wiederum die Länder das Problem bei der Corona-Bekämpfung. Wenige Tage vorher lobt sie das Tübinger Modell, jetzt kritisiert sie ähnliche regionale Modelle wie im Harz und will Ausgangssperren. Die Bundesregierung hat bei allen zentralen Beschaffungen, Impfstoff, Tests, App, Impfhotline, versagt. Die Länder dagegen schaffen Abhilfe, wo es geht, richten eigene Hotlines ein, lizenzieren die private Luca-App. Trotzdem fordert ausgerechnet Merkel viel zu spät mehr Kompetenzen. Die Stuttgarter Zeitung sieht es ähnlich. Die Kanzlerin hätte alles, was ihr jetzt an Korrekturbedarf einfällt, schon vor Monaten zur Beschlussreife bringen können. Das Zaudern ist ihr Beitrag zur Krise, für den sie sich bis jetzt nicht entschuldigt hat. Auch die Taz ist enttäuscht. Einen Plan hat Merkel nicht. Sie denke nach, wie es weitergehen soll, sagte sie. Vor den Fernsehbildschirmen dürften sich viele die Haare gerauft haben. Nachdenken? Nach einem Jahr Pandemie und den vielen Nachtsitzungen? Nach dem Desaster mit der Osterruhe und ihrer Entschuldigung? Es hätte die Verkündung eines Plans und einen Aufbruch gebraucht, doch beides gab es nicht. Die Saarbrücker Zeitung geht auf Merkels Kritik an Modellversuchen ein. Es ist erstaunlich, dass selbst eine so kluge Analytikerin wie Angela Merkel die Idee hinter Modellregionen wie dem Saarland offenbar nicht richtig verstanden hat. Der Grundgedanke ist, Anreize zu schaffen, damit die Menschen sich testen lassen. Auf diese Weise, so die Idee, verschafft man sich mehr Kontrolle über die Pandemie und ermöglicht eine bessere Nachverfolgbarkeit. Man kann diese Strategie für falsch halten und auch auf Risiken hinweisen. So zu tun, als würden etwa im Saarland Wild-West-Methoden auf Kosten der Gesundheit angewandt, ist allerdings unseriös. Die Freie Presse aus Chemnitz gibt hingegen folgende Prognose ab. In 2-3 Wochen werden viele Menschen im Land angesichts explodierender Infektions- und Totenzahlen sagen, dass man vor Ostern besser auf die Kanzlerin gehört hätte. Es wäre nicht das erste Mal und für Merkel nur ein schwacher Trost. Und die Süddeutsche Zeitung analysiert mit Blick auf die Bundestagswahl, dass Merkel den Ministerpräsidenten, CDU-Chef und potenziellen Kanzlerkandidaten Armin Laschet von ihrer Kritik an einer zu freien Interpretation der Notbremse nicht ausnahm, ist auch ein Zeichen. Merkel wird im Kampf gegen die Pandemie keine Rücksichten mehr auf den Kampf ums Kanzleramt nehmen. Ganz abgesehen davon, dass letzterer ohnehin verloren geht, wenn der erste nicht gewonnen wird.
Und das war die Presseschau bei uns im Deutschlandfunk und das war unser Journal von Mitternacht heute mit